There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies-Podcast, heute zur Marvel-Serie She-Hulk, die kürzlich ihr erstes Staffelfinale bei Disney Plus dargeboten hat. Mein Name ist Bjarne und ich wage mich heute mal als Moderator auf ungewohnte Comic-Gefilde, bin aber zum Glück nicht allein, denn ich habe unseren Superhelden-Insider Awesome Adam mit dabei. Hey!
Adam Smash. Es gibt tatsächlich eine Figur, die heißt Totally Awesome Hulk. Und das ist ein asiatischer Hulk. Das passt zu meinem Twitter-Handle, meinem Instagram-Handle, Awesome Arn, sehr gut dazu.
Sehr cool. Asiatischer Hulk. Okay, das war mir auch völlig neu. Wie so ziemlich alles, was mit Marvel zu tun hat, muss ich, glaube ich, schon mal zugeben. Wir beide haben ja bisher tatsächlich nur zum Edgar Wright-Film Last Night in Soho miteinander gepodcastet. Kann das sein? Ja, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, wir haben ja jeden Tag auch so zu tun, aber im Podcast sind wir noch nicht so oft aufeinander getroffen. Ja, du warst ja auch gar nicht sicher, ob ich für eine She-Hulk-Besprechung überhaupt zur Verfügung stehen würde, weil du, Zitat, meinen Marvel-Pattern nicht ganz verstehst, was vermutlich daran liegt, dass ich gar keins habe. Also ja. Ich muss vielleicht mal kurz als kleiner Disclaimer am Anfang sagen, dass ich wahrscheinlich nur so grob 2/3 vom MCU kenne und ich bin auch wirklich erst spät eingestiegen, weil ich mit, das ist jetzt auch wahrscheinlich schon ein riesiger Affront, das zu sagen, mit den Ur-Avengers. Ja, mit den Ur-Avengers, so Hulk tatsächlich, Captain America, Iron Man, konnte ich nie so richtig viel anfangen, zumindest mit den Solo-Streifen von denen. Ja, ich weiß, ich disqualifiziere mich jetzt schon. Aber die Leute, die jetzt noch weiter zuhören, also so ein bisschen kleine Einschätzung meines Geschmacks. Meine Lieblingsfilme sind tatsächlich Doctor Strange, Ant-Man, Shang-Chi und natürlich die neue Spidey-Trilogie. Und von den Serien bei Disney habe ich jetzt eigentlich auch nur WandaVision komplett gesehen. Falcon, Winter Soldier, Loki, alles leider nach ein paar Folgen irgendwie verloren. Ja.
Ist ja auch okay. Ich meine, das Marvel-Universum und das MCU hat sich auch so ein bisschen dazu entwickelt, das hatten wir auch schon in vergangenen Podcasts gesagt, dass man sich dann seine Rosinen rauspicken kann, dass man mal samplen kann und dann gucken kann, wo man hängen bleibt. Also manchen gefällt dann halt irgendwie Miss Marvel besser, anderen irgendwie haben Gefallen an Moon Knight. Ist alles völlig legitim und so soll es ja auch sein, finde ich.
Ja, gut. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Du hingegen, du steckst ja wirklich sehr, sehr tief im MCU drin und du sammelst ja und liest ja auch die Comicvorlagen. Deshalb würde ich dich ganz gerne am Anfang gleich mal fragen, wieso deine persönliche Beziehung zu diesem Charakter She-Hulk ist, auch in den Comics.
Ihr könnt euch mich vorstellen wie dieses Charlie-Day-GIF, wo ich so ganz viele Fäden spinne und so Diagramme in meiner Wohnung offen habe und überhaupt hinter mir auf meiner Vitrine von IKEA steht auch ein riesiges Display momentan mit meinen ganzen Hulk-Varianten. Also Hulk ist zusammen mit Thor und Spidey schon mit meine Lieblings-Marvel-Figur. She-Hulk mag ich auch sehr gerne tatsächlich. Da gibt es aber weniger Comics insgesamt von ihr. Einfach weil die Figur mal erschienen ist und mal nicht. Und nicht in der Vergangenheit nicht immer eine eigene Solo-Serie hat halten können. Aber sie hat ihr Debüt gefeiert im Februar 1980 in The Savage She-Hulk. Sie war tatsächlich eine der letzten Figuren, die von Stan Lee geschaffen wurde für Marvel. Also er hat ja in den 1960ern quasi alles geschaffen, was Rang und Namen hat und in der ersten Phase des MCU dann auch debütiert ist oder eben noch nicht. Manches kommt ja auch erst in Phase 5 oder so, aber von Fantastic Four über Spider-Man, X-Men.
Das Silver Age bei Marvel, richtig?
Genau, das Silver Age. All das hat Stan Lee ja zusammen mit ganz vielen verschiedenen Zeichnern und anderen Künstlern erfunden als Co-Schöpfer. Da ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Kontroverse, wie viel hat er denn geleistet, wie viel nicht, wenn doch die Künstler dann das Design gemacht haben, gezeichnet haben und er vielleicht sich auch manchmal ein bisschen mit dem Ruhm eingedeckt hat. Aber zusammen mit John Buscema hat er in diesem Fall die Savage She-Hulk, also Jennifer Walters, erfunden als Äquivalent zu dem Hulk, als seine Cousine in den Comics auch. Das ist ja auch hier der Fall in der TV-Serie. Und dort ist es dann so, dass tatsächlich eine lebensrettende Bluttransfusion Jennifer zur She-Hulk macht. Und hier das können wir, glaube ich, auch schon vorwegnehmen, es ist so eine Art Autounfall und da kommt einfach Bruce's Blut mit Jennifer's Blut in Kontakt und wir haben eine etwas verquere Origin-Story, aber geschenkt.
Ja, Doctor Strange Origin-Story hat doch auch mit einem Autounfall zu tun, ne? Das ist ja irgendwie...
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Nochmal kurz, um das Comic-Thema abzuschließen. Es gibt einige gute Runs tatsächlich auch aus den letzten so 20 Jahren. Ich glaube, der eine Run ist sogar schon ein bisschen länger her, der, auf dem die Serie nämlich basiert, geschrieben, hauptsächlich von Dan Slott und mit ganz vielen verschiedenen anderen Zeichner und Künstlern mit dabei. Und das ist ein relativ langer Run auch, wo halt wirklich etabliert wird, dass She-Hulk für so eine Superheldenkanzlei arbeitet. Und den sollte man sich mal geben, wenn man dann Interesse hat. Also Dan Slott als Autor und verschiedene Zeichner, da gibt es dann auch Sammlungen, She-Hulk Omnibus eingeben und dann nach Dan Slott gucken oder so und dann findet ihr alles in so einem geballten Paket. Und das andere modernere Äquivalent ist der She-Hulk Run von Autor Charles Soule. Der war selber auch mal Anwalt und deswegen hatte auch solche Runs auch von She-Hulk und Daredevil auf dem Kasten. Und das ist auch ein moderner Run, den man sich durchaus mal geben kann. Entweder jetzt über den Comicladen des Vertrauens, Comixology oder es gibt ja auch noch die Marvel Unlimited App, wo man alle Comics mit einer 6-monatigen Verzögerung sich zu Gemüte führen kann, zu einem relativ schmalen Preis.
Sehr cool. Danke für diesen Überblick schon mal. Was ich tatsächlich erst jetzt gelernt habe über die Figur She-Hulk, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, ist ja, dass dieses ganze Element, was in der Serie auch eine große Rolle spielt jetzt, mit dem Bruch der vierten Wand, was jetzt, glaube ich, kein Spoiler ist zu sagen, dass das wirklich auch in den Comics schon Tradition hat, ne? Und ich denke mal, viele potenzielle Zuschauer, die denken jetzt irgendwie, das ist ein Element, was vielleicht von Deadpool oder anderen Charakteren jetzt einfach mal nachgemacht wird, weil das irgendwie beliebt ist. Aber She-Hulk, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diejenige, die damit sogar angefangen hat in den Comics, oder?
Genau, das habe ich auch in meinen Reviews nochmal runtergebrochen. Ich habe zum Piloten und zum Staffelfinale ausführliche Reviews geschrieben und es ist tatsächlich so, seit 1980 ungefähr, auch mit so dem John Byrne Run, den es dann gab, hat sie mit dem Brechen der vierten Wand begonnen und Deadpool zum Beispiel ist erst 1991 debütiert. Es gibt natürlich dann auch sowas wie, was einem einfällt, so Ferris Bueller oder sowas, das war natürlich auch schon vielleicht in den 80ern und so, aber dann sowas wie jetzt, was heute salonfähiger ist, House of Cards, Fleabag, Deadpool als Filmfigur und so, das kam alles erst später.
Und du hast es ja, glaube ich, sogar in dem Text auf Brecht sogar zurückgeführt, alles.
Genau. Ja, also Brecht vielleicht sogar noch früher. Wahrscheinlich Shakespeare hat es vielleicht irgendwann auch nochmal gemacht. Bugs Bunny hat es natürlich auch gemacht in den 40er Jahren oder sowas, wenn er gesagt hat, What's up, Doc? Also dieses Element ist jetzt nicht super neu, aber es ist halt auch nicht, wie vielleicht manche Leute vermuten, so eine Deadpool-exklusive Sache oder sowas. Auf gar keinen Fall.
Ja, genau. Wie gut das alles so funktioniert, da kommen wir dann später nochmal dazu. Meine erste Frage wäre jetzt eher so zum Optischen. Wie hat ihr einerseits die Besetzung von Tatjana Maslany, wir kennen sie ja als Emmy-Preisträgerin für die Serie Orphan Black unter anderem, sie hat zuletzt auch in Perry Mason, der HBO-Serie, eine kleine Nebenrolle gespielt. Also wie hat ihr diese Wahl erstens gefallen als Jen Walters und auch der Look der Figur im CGI?
Ja, ich fand es ja durchaus spannend, weil bei dem Casting-Prozess war das wieder so dieser übliche Marvel-Tanz. Ich kann es nicht bestätigen oder so. Ich dementiere mal hier in großen Interviews, dass ich gecastet wurde. Das musste ja auch schon Paul Rudd machen oder ein paar andere Leute mussten das machen, weil Marvel da irgendwie so ein bisschen eigen ist und das immer so bei eigenen Veranstaltungen wie der Comic-Con oder der D23 oder sowas verkünden möchte.
Der Dreh lief ja, glaube ich, sogar in Georgia unter dem Decknamen Big Lady oder sowas, ne? Also da haben sie natürlich auch She-Hulk nicht nennen wollen.
Ich habe damals großen Spaß gehabt an Orphan Black. Das ist auch so eine Serie, die wir bei Serienjunkies, glaube ich, relativ früh gefeiert haben. War natürlich auch super und hat ihre Vielseitigkeit gezeigt, also von Tatjana Maslany. Ich mochte das Casting, fand sehr gut, dass sie gewählt wurde. Ich hatte erstmal so kleine optische Bedenken, ob sie denn die richtige ist, weil Jennifer Walters sieht im Comic natürlich noch ein bisschen anders aus, ein bisschen, also jetzt nicht so unbedingt viel größer, aber ein bisschen größer, würde ich schon sagen. Mhm. Und dann ist der Unterschied zwischen ihr und der She-Hulk teilweise auch nicht oft so, dass es so gravierend ist. Hier hat man jetzt sich halt dafür entschieden, dass die schmächtige Tatjana dann zu einer 7-Foot-Frau wird. Also ich glaube so 2 Meter, 1,90 irgendwie was ist dann ihr alter Ego.
Was gar nicht so groß ist.
Im Vergleich zu dem männlichen Hulk wahrscheinlich gar nicht so groß oder Abomination. Und sie kann sich dann halt und nach gut dünken verwandeln, das finde ich okay, so als Dings, weil es gibt manche She-Hulk-Runs, da ist sie die ganze Zeit Green, aber dann auch wieder welche, wo sie sich auch verwandeln kann. Zum CGI. da gab es ja den allerersten Trailer und der hat halt viele, viele kritische Stimmen mit sich gebracht und das Aussehen von der CGI-Figur, das ist, glaube ich, so die größte Schwäche, die die Serie noch mit sich bringt, weil es halt auch relativ schwer ist, offenbar eine weibliche Figur, bei männlichen Figuren ist es irgendwie besser gelungen meistens, sagen wir mal Thanos, Hulk oder Abomination, solche Geschichten und natürlich dann auch Groot oder Rocket, wo es dann auch so ein bisschen animalistische oder Alien-Züge gibt, da ist es tatsächlich besser gelungen. Aber aus irgendeinem Grund, und das habe ich auch öfter mal schon gesagt, ist das halt so ein bisschen wegen ihrer expressiven Mimik und so, dass es irgendwie off aussieht und der Vergleich mit Fiona aus Shrek oder so oder solchen Figuren liegt da manchmal ein bisschen nah und es gelingt mir auch tatsächlich nicht bis zum Ende der Staffel mich vollends daran zu gewöhnen, weil immer irgendwas Kleines ist, was so ein bisschen Uncanny Valley mäßig aussieht. Das ist ein bisschen schade, aber irgendwie kann man es nicht ändern.
Es ist wirklich eine interessante Frage, was genau da jetzt das kleine Fehlerchen so in der Formel ist, dass es nicht ganz hinhaut. Und ich finde es ja auch interessant, das ist jetzt ja kein Spoiler zu sagen, dass Hulk auch auftaucht, dass sein CGI wirklich deutlich besser aussieht. Es wirkt fast so, als ob Mark Ruffalo da einfach die bessere CGI-Gruppe bekommen hat, weil er irgendwie der größere Star ist und sie so ein bisschen.
Sind aber jetzt auch schon 10-12 Jahre, die sie mit Ruffalo als Modell haben, ne? Das ist vielleicht auch
Ja, okay, das ist natürlich dann auch Erfahrung, genau. Ansonsten, glaube ich, fände ich es auch fair, wenn wir noch einmal diese Kontroverse da so ein bisschen reinbringen, dass Disney da ja auch einen Skandal hatte oder Marvel, dass eben viele CGI-Studios anscheinend, wenn sie für die Arbeiten ziemlich am Rand ihrer Kräfte oder an den Grenzen ihrer Kräfte sind, weil sie einfach mit Deadlines und so wirklich sehr unter Druck gesetzt werden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde auch während der Produktion dieser Serie oder der Postproduktion teilweise das CGI-Studio nochmal ausgetauscht, sodass vielleicht auch da nochmal irgendwelche Veränderungen sichtbar werden können. Ist das korrekt, was ich hier gerade sage?
Von dem Austausch hatte ich jetzt gar nichts mitbekommen, aber es kann
oder outgesourced sein, dass eben einzelne Szenen outgesourced wurden. So.
Das kann sein, es gibt halt sehr viele, die Serie ist sehr effekthungrig, wenn man She-Hulk als Figur haben möchte. Das ist halt auch eine Sache, es gibt wenige Serien bisher, die eine komplett computergenerierte menschliche Hauptfigur haben. Also ein Grogu in The Mandalorian zum Beispiel ist eine Puppe, wird dann mit praktischen Effekten enhanced und natürlich auch mit ein bisschen Computereffekten. Aber so eine richtige menschliche computeranimierte Figur fällt mir spontan wenig ein im TV-Bereich. Natürlich gibt es auch bei Star Wars auch viele Puppen und Aliens und sowas, aber so dieser menschliche Faktor ist hier halt wichtig. Ja. Und tatsächlich gab es diese Crunch-Time-Berichte, die wir auch in der Videospielindustrie gehört haben, auch bei Marvel. Da gab es Anschuldigungen, dass Marvel sehr oft die Meinung wechseln kann, dass man sehr strikte Deadline setzt, dass man etwas sieht und dann doch nochmal sagt, nee, wir brauchen bis irgendwie nächste Woche vielleicht nochmal einen neuen Pass. Wir machen irgendwie aus einer Tagszene eine Nachtszene. Ach nee, wir ändern die gesamte Umgebung vielleicht nochmal. Sieht man ja auch an Diskrepanzen zwischen Trailern und dann fertigen Stücken teil. Teilweise auch bei Star Wars oder bei, weiß ich nicht, bei Avengers Endgame hat man sowas zum Beispiel gesehen, wo der Hulk zum Beispiel einmal da war und dann war es im fertigen Film irgendwie der Hulkbuster oder sowas. Sowas in diese Richtung. Und deswegen kann ich es verstehen und ich glaube auch die Macherinnen haben hier in dem Fall tatsächlich auch Solidarität gezeigt zu den CGI-Artists und gesagt, ja natürlich, ihr habt einen Schweinejob und alles, verstehen wir. Aber so richtig eine Lösung gibt es da, glaube ich, nicht, außer man würde sich mehr Zeit nehmen, was natürlich aber auch ein bisschen schwierig ist, wenn man, wie Marvel es jetzt gerade macht, irgendwie 3-4 Serien plus 2-3 Filme im Jahr irgendwie unbedingt raushauen möchte.
Oder man nimmt sich weniger Zeit und malt Maslany einfach grün an.
Ja, das ist natürlich auch die perfekte Lösung. Ich hätte es, ja, also das kommen wir, glaube ich, im Spoilerteil noch zu, dass es sowas in der Art ja tatsächlich vielleicht auch gibt.
Ich muss an meiner Stelle vielleicht nochmal zu dem Design sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie gar nicht so groß ist. Also ich, zumindest, also gut, Körpergröße ist das eine, aber auch ihre Proportion, weil sie wirkt jetzt nicht wirklich allzu muskulös für die Kräfte, die dann auch in der Serie so zu sehen sind. Ich hätte mir schon ein bisschen erhofft, dass sie vielleicht noch, weiß ich nicht, ein bisschen mehr bufft ist, so wie ihr Cousin ja auch.
Es gibt natürlich auch verschiedene Ausführungen von She-Hulk in den Comics. Ne? Mhm. Also es gibt so diese normale, wenn sie gut aufgelegt ist, She-Hulk. Und dann gibt es auch sowas wie eine richtige Savage She-Hulk, wo sie sich dann nicht mehr kontrollieren kann, wo sie halt dann auch tatsächlich mehr Venen hat und irgendwie noch muskulöser ist und sowas. Es gibt dann auch vielleicht noch eine Red She-Hulk, das ist dann vielleicht auch nicht Jennifer. Aber da gibt es dann wie beim Hulk dann tatsächlich auch nochmal so ein paar andere Alternativen.
Ja, genau. Die Showrunnerin Jessica Gao oder Marvel auch haben sich jetzt für diese Version entschieden. Und da hätte ich gleich meine nächste Frage. Wie hast du denn reagiert, als du gehört hast, wer für diese Serie verantwortlich zeichnen soll? Und vielleicht auch, woher kennen wir Jessica Gao eigentlich?
Der Name sagte mir jetzt nichts, aber das ist wie bei Loki schon eine Person, die bei Rick and Morty mitgeschrieben hatte. Und der Loki Autor hatte ja dann auch zum Beispiel sowas wie Heels auf dem Kerbholz oder Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jessica Gao, jetzt eine Rick and Morty Person, die, glaube ich, hat sie Pickle Rick geschrieben?
Oder sie hat Pickle Rick geschrieben und dafür auch den Emmy gewonnen, genau. Also nicht nur irgendeine Rick and Morty Autorin, sondern die für die vielleicht legendärste Episode.
Das stimmt. Und dann gibt es halt auch noch, wie es bei Marvel so typisch ist, also die nennen sie ja nicht wirklich Showrunnerin, sondern Headwriter. Das machen sie irgendwie seit WandaVision, dass sie da eine eigene Bezeichnung haben. Und dann gibt es dann meistens noch so ein, zwei Regisseurinnen, die verantwortlich sind dafür. Hier sind es dann Kat Cairo und Anu Valia, die sich die Episoden aufgeteilt haben. Also das ist dann so auch mit das Hauptkreativteam von der Serie. Von den beiden anderen Ladies hatte ich bisher, glaube ich, nicht unbedingt was auf dem Schirm. Weißt du da mehr?
Ich tatsächlich auch nicht, nee. Kannte jetzt auch nur Jessica Gao. Sie hat unter anderem auch für die Comedy Central Serie Corporate was geschrieben, die ich sehr liebe. Deshalb war ich dann auch schon doppelt happy. Ich will zu den Beteiligten hinter der Serie auch nochmal kurz erwähnen, weil ich das jetzt auch schon bei Pachinko und auch bei House of the Dragon gemacht habe. Es ist wieder ein deutscher Kameramann tätig, nämlich Florian Ballhaus, der ja tatsächlich der Sohn ist von dem großen, berühmten Kameramann Ballhaus. Und ja, also hier, unser Mann in Hollywood, Florian Ballhaus, hat einen großen Teil der Episoden auch, da hat er die Bildgestaltung eben übernommen. Ansonsten wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, gut, es ist eine Marvel-Serie, wir haben eine Superheldin, aber wir haben ja eine Superheldin, die eigentlich, und das ist so ein bisschen immer wieder auch der Punkt in der Serie, gar keine Superheldin sein will. Viel lieber folgt sie eigentlich ihrer Tätigkeit als Anwältin. Und dementsprechend ist es auch nicht wirklich eine normale Superhelden-Serie, würde ich sagen. Also wo würdest du She-Hulk so genretechnisch mal einordnen?
Ja, das macht ja Marvel mit der Laufzeit tatsächlich ein bisschen selber und haben sie auch vorab gesagt, dass wir es hier mit einer Comedy-Serie zu tun haben. Die Folgen sind dann so 22 bis, weiß nicht, 25 Minuten insgesamt lang. Disney Plus macht es ja auch insgesamt ganz gerne mal, dass man unter so einem unter der Laufzeit von anderen Streaming-Konkurrenten wie Netflix oder Pay-TV wie HBO ist und dann eher so auch im Drama-Bereich vielleicht so 40 Minuten eher ansetzt.
Und immer mit 10 Minuten Outro.
Genau. Und dann noch die Synchronkarten. WandaVision hatte ja auch am Anfang, oder WandaVision hatte ja auch am Anfang immer diese 20 Minuten mit der Sitcom-Geschichte, deswegen, aber dann gab es halt diesen dramatischen Bruch irgendwann und She-Hulk zieht es halt durch mit den neuen Episoden, die dann immer eine halbe Stunde sind. Es ist eine Mischung aus Superhelden-Sache plus Anwaltsgeschichte plus so ein bisschen Rom-Com-Dating-Kram, würde ich sogar sagen. Und das ist ja auch eine Sache, die wir so im MCU bisher fast gar nicht gesehen haben. Also klar, Iron Man, bevor er irgendwie Pepper Potts kennengelernt hatte, war wahrscheinlich auch irgendwie super Playboy und so. Aber insgesamt gibt es immer wieder Liebeleien, aber jetzt nicht so ein aktives amerikanisches Dating-Game quasi, was wir jetzt hier in der Serie stark haben mit Dating-Apps und Swipen und der Frage auch da, datest du lieber die Superheldin oder datest du lieber irgendwie die normale Person, der Familien- und der Berufsalltag, all sowas sehen wir halt und dafür gibt es mehr Platz in so einer Disney-Plus-Serie als jetzt zum Beispiel in einem 2-2,5 Stunden Film im Kino.
Ja, genau. Ich denke, also was mir, der Aspekt, der mir am besten gefallen hat bei der Serie, ist, dass es wirklich ein Procedural größtenteils ist, was manchmal auch so ein bisschen gar nicht genau weiß, wo es hin will, hat man das Gefühl. Probleme entstehen und verschwinden manchmal sehr unvorhergesehen. Ja. Es ist irgendwie sehr chaotisch, aber es passt einfach sehr zu diesem Charakter. Deshalb würde ich das einfach mal unter Creative Choice verbuchen und nicht über als Fehler. Woran mich die Serie tatsächlich irgendwie erinnert hat, ist eine andere Marvel-Serie, die aber nicht wirklich zum MCU gehört, sondern The Marvelous Mrs. Maisel. Und das führe ich einfach darauf zurück, dass ich die Hauptfigur total ähnlich finde. Also so wie Rachel Brosnahan eben diese Mrs. Maisel, die eine Amazon-Serie anlegt, finde ich, das ist vergleichbar zu Maslany jetzt hier bei She-Hulk, auch mit natürlich mit diesen grundlegenden Aspekten, dass ihre beste Freundin auch ihre Assistentin ist und sie irgendwie eine schrullige Familie und so weiter hat, nur halt die Superkräfte. Stimmt, ja. Sind da nicht dabei und auch viel mit Dating und so weiter, eine junge Single-Frau. Ja, deshalb, das war mir sehr sympathisch, dieser Teil, diese Facette und genau, deshalb, ich war sehr, sehr unvorbereitet für das, was mich erwartet und letztendlich positiv überrascht.
Ich habe noch kurz was zum Procedural, weil ich finde, hat manchmal einen schlechten Ruf, so Procedural unter so Serien-Junkie-Snobs und so, aber ich finde es durchaus erfrischend, ab und zu sowas auch mal zu sehen. Und das macht deine Serie auch ein bisschen vielfältiger. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber tatsächlich haben wir hier Fälle oder Prozesse der Woche teilweise und die sind relativ abwechslungsreich. Also wir haben nicht nur einen durchgehenden Handlungsstrang, der ist im Hintergrund auch da, aber wir haben dann immer wieder so obskure Fälle, Klienten und sowas, so wie bei The Good Fight oder Ally McBeal oder sowas. Und das finde ich sehr, sehr gut an der Serie.
Ja. Nur halt mit deutlich verrückteren Verbrechen, weil es eben um Superhelden auch
Mr. Immortal, was das?
Ja, wir wollen natürlich auch in den Spoiler-Teil noch gehen, aber vorab würde ich dich gerne nach so einem kleinen Grundfazit fragen, ob du die Serie empfehlen würdest, wem du sie empfehlen würdest, ob sie vielleicht auch wichtig ist für den großen Marvel-Kanon und ja, natürlich am liebsten in Form eines Gefühl von Haikus, wenn es möglich ist,
dein Fazit. Oh Gott, siebenhebiger Jambus kann ich dir anbieten. Nein, weiß nicht, ob ich jetzt ein Haiku hinkriege. Ja, ich würde die Serie den Leuten empfehlen, die humorvolle Seite des Marvel-Universums schätzen, die Interesse an der Figur Hulk haben und She-Hulk im Allgemeinen, die auch mal ein bisschen mehr Frauenpower sehen und sehen wollen und so ein bisschen. Also es gibt da diverse Probleme, die man vielleicht noch haben kann, aber insgesamt ist das schon eine sehr Female-Positive-Serie, muss man dazu sagen. Wer so ein bisschen auch wissen möchte, wie es insgesamt bei dem Hulk weitergeht, der sollte auf jeden Fall da mal reinblicken, weil da gibt es durchaus zentrale Entwicklung für diese Figur. Und ansonsten, ja, Sitcom-Fans, Anwaltsserien-Fans sollten da mal einen Blick riskieren. Und ich würde sagen, das habe ich, glaube ich, auch dir so gepitcht. Also die erste Folge sollte man sich anschauen, dann kriegt man so ein bisschen die Origins-Kräfte mit. Und dann, für mich war dann die vierte Folge so ein bisschen mit das Highlight. Und wenn bis zur vierten Folge die Serie noch nicht nach eurem Geschmack ist, dann wird sie wahrscheinlich auch gar nicht nach eurem Geschmack sein.
Ja, ich denke auch. Also ich würde vielleicht sogar sagen, Folge 3 ist auch schon recht aussagekräftig. Für mich auch eines der Highlights in der Staffel. Also Folge 3 und 4, da entscheidet sich dann wahrscheinlich spätestens, ob die Serie für einen ist oder nicht. Und ich würde noch einmal kurz mit ranhängen. Die Serie hat ja im Internet, wahrscheinlich haben viele Leute, die sie noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall schon von der Serie gehört, weil sie einfach sehr kontrovers besprochen wurde. Zum großen Teil vielleicht auch nicht ganz fair. Ich weiß nicht, ob am Ende noch Zeit ist, da nochmal näher drauf einzugehen. Jeder kennt wahrscheinlich dieses GIF, wo Tatjana Maslany als She-Hulk mit Megan Thee Stallion twerkt. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Das ist einfach so rumgegangen. Und ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, uff, das ist irgendwie ein bisschen cringe und so. Aber das ist einfach sehr unfair rausgezogen, denn wie ich jetzt gesehen habe, als ich die Serie selber sah, das ist jetzt nicht irgendwie Teil der zentralen Handlung, dass She-Hulk mit ihrem Twerken da die Welt retten würde oder so. Das ist ein kleiner Outtake aus einer Post-Credit-Scene und das ist also wirklich einfach nur ein kleiner Gag, der auch super reinpasst in den Gesamthumor der Serie. Also lasst euch von solchen Sachen und von anderen voreiligen Urteilen nicht abschrecken, gebt dem einfach mal eine Chance. Und ich finde wirklich, man muss sagen, das Writing von Jessica Gao und Kollegen ist teilweise echt brillant, besonders wenn wir dann nochmal aufs Finale zu sprechen kommen. Unfassbar prophetisch, würde ich fast sagen, wie sie auch die Reaktion auf die Serie vorhergesehen haben und sie dementsprechend schon auch addressen in der Serie. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass eine Serie quasi direkt schon in der Serie ihre späteren Hater, die es da ja beim Schreiben noch gar nicht geben kann, schon ins Visier nimmt. Sehr ungewöhnlich. Und was für mich bei Marvel jetzt nochmal eine coole neue Facette ist, das hast du schon kurz erwähnt, das Thema Sex ist auf einmal da. Marvel war bisher so asexuell und auf einmal haben wir eine Superheldin, die auch einfach ein Sex-Life hat. Und das finde ich einfach auch sehr cool.
Genau, und nur zu dieser Deadpool, zu dieser Twerking-Sache noch. Ich habe manchmal den Eindruck, würde es Deadpool machen, würde es bei bestimmten Zuschauern oder Fans voll abgefeiert werden. Aber jetzt, weil es She-Hulk ist, ist das vielleicht dann so ein Ding. Also da wird dann mit zweierlei Maß gemessen manchmal, so mein Eindruck.
Und She-Hulk hat es erfunden, das vierte Wandbrechen und das, diese Shenanigans. Also ja,
She-Hulk did it first, wie es bei den bei South Park heißt, mit den Simpsons. Aber ihr wisst schon.
Genau, ich würde sagen, wir smashen jetzt die Spoiler-Glocke. Und diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, sollten dann jetzt aussteigen. Wir müssen wahrscheinlich auch Spoiler warnen für die Sopranos, leider, aus irgendeinem Grund. She-Hulk spoilert Sopranos. Genau, also wir sind jetzt im Spoiler-Bereich, ding, ding, ding. Und Adam, meine erste Frage an dich wäre, hast du eine Lieblingsfolge oder eine herausstehende Szene jetzt, außer das Finale vielleicht, wo wir dann später nochmal drüber reden wollen?
Ja, tatsächlich ist es die vierte Folge, glaube ich. Also vierte Folge plus der Daredevil-Auftritt in der, ich glaube, es ist in der siebten oder achten. Aber in der vierten Folge geht es halt um den Magier Donny Blaze, der so Shenanigans treibt und dann eine Assistentin namens Madison hat. Und diese Madison ist für mich mit der MVP der neuen Marvel-Figuren, weil sie so eine Mischung ist aus einer betrunken aufspielenden Elizabeth Olsen, habe ich so manchmal den Eindruck, wenn man Elizabeth Olsen so privat und in Interviews sieht. Und The Girl You Wish You Didn't Talk To at the Party von SNL, die von Cicely Strong gespielt wird. Und die habe ich auch in meinem Review verlinkt. Und das ist einfach so Jersey Girl meets obnoxious, aber nette Partymaus, die irgendwie nur ein bisschen Magiespaß hat und sich mit Wong anfreundet, den sie Wongas nennt, und es ist alles einfach nur so herzlich und es ist so süß und witzig und ich habe es so abgefeiert. Und auch insgesamt diese Magie, die dann irgendwie Dämonen aus anderen Dimensionen heraufbeschwört und so, und She-Hulk muss da eingreifen. Fantastisches Zeug.
Ja, absolut für mich auch eines der Highlights, würde ich auch sofort mitgehen. Und also Wongers ist einfach wirklich so ein Sonnenstrahl für dieses MCU. Ich glaube, all meine Lieblings-Marvel-Filme haben zufällig auch ihn mit drin. Also wenn ich so an Shang-Chi denke und den neuen Spidey und Doctor Strange
Phase
und so.
Phase 4 ist einfach Wong Country. Das ist jetzt der neue Nick Fury und alles.
Ja, ich liebe das. Und ja, bitte mehr davon. Das ist ja auch wieder, genau, wir haben ja schon gesagt, die Serie ist sehr selbstreferenziell und sich darüber bewusst tatsächlich schon, wie sie womöglich ankommt, dass sie auch das direkt ansprechen kann. Sie nennen es, glaube ich, so, dass wenn Wong in einer Episode auftaucht, dann hat die Serie für eine Woche Twitter-Armer. Also dann sind die Leute einfach so happy, ihn zu sehen, dass die ganze Kritik einfach da drin irgendwie so untergeht. Deshalb, also super.
Und ich meine, er spielt ja auch in relativ vielen Episoden sogar eine Rolle. Also er hilft bei dem Prozess um Emil Blonsky und er gesteht da indirekt auch, dass er ein Verbrechen begangen hat, weil es ist ja eigentlich nicht cool, irgendwie einen Schwerverbrecher aus The Raft zu holen mit einem magischen Zauberspruch und dann abzuhauen, mir nichts, dir nichts. Und ja, insgesamt taucht er halt öfter mal auf, aber das ist alles sehr herrlich, was da gezeigt wird.
Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal über den Pilot sprechen, die allererste Episode, eben so ein bisschen die Origin-Story, wo wir diesen Autounfall erleben und Jen wird eben durch das Blut von ihrem Cousin Bruce, wie nennt man das, kontaminiert.
Transferiert
und kriegt dadurch
oder so.
Transferiert, genau, kriegt die Superkräfte. Und dann fand ich es einfach super, dass sie auf eine Insel umziehen und dass er sie dann quasi in dem Hulk-Sein ausbildet, wie man damit umgeht, aber an so einem Traumstrand mit einer kleinen Cocktailbar, die er anscheinend mit Tony zusammengeschrieben hat. Da wollte ich dich unbedingt fragen, ob das Comic-Basis hat oder ob das wirklich eine eigene Serienerfindung war, dieser Drehort.
Oh, ich glaube, das ist, soweit ich weiß, eine Serienerfindung. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es sowas in der Richtung in den Comics gibt. Kann aber sein, es gibt sehr viele Comics und sehr viele Interpretationen. Aber diese Science Bros Sache, dass das nochmal posthum bei Tony oder mit Tony aufgebaut wird, das finde ich ja ziemlich gut, dass da nochmal so ein Shoutout rausgeht. Und insgesamt so sein, weiß ich nicht, Tiki Resort oder so, was er da hat mit der Bar, das Betrinken und das Lab und all sowas. Dafür lebe ich auch, weil ich finde, manchmal gibt es noch zu wenig Hulk tatsächlich im MCU. Und das ist ja auch so dieses Ding. Ich hatte auch mal Kevin Feige zu, ich glaube, es war Thor 2 im Interview, und da hatte ich ihn auch schon auf so bestimmte Sachen angesprochen.
Den Kevin Feige oder den Algorithmus den, Kevin?
Den richtigen Kevin Feige, Mützenfeige. Und schon damals habe ich gefragt, was eigentlich mit World War Hulk? Und da hat er gesagt, ja, maybe und so. Und das Problem ist halt, dass die Hulk-Filme an sich immer noch in irgendeinem komischen Deal bei Universal im Gefängnis sind. Also du darfst zwar Hulk in den Avengers-Filmen auftauchen lassen, du darfst ihn jetzt bei She-Hulk auftauchen lassen, aber du dürftest, glaube ich, nach aktuellem Deal, ich weiß auch nicht, wie lange das geht oder warum das in dem Fall so lange hält und bei den X-Men und Spider-Man nicht so lange. Na gut, bei Spider-Man schon, da hat ja Sony so lange Rechte, wie lange sie Filme machen. Und das andere hat sich ein bisschen mit dem Aufkauf geklärt von 20th Century Fox. Aber hier ist es ja so, dass der letzte Film mit Universal-Beteiligung auch schon wieder, weiß nicht, 2008 war oder sowas. Also der mit Edward Norton. Ich würde einfach liebend gerne mal wieder einen richtigen Hulk-Film sehen. So jetzt mit allem, was sie gelernt haben, wie man Hulk einsetzen muss. Wobei es natürlich auch so ein bisschen so ist, wenn man ihn in kleinen Dosen einsetzt, ist es auch geil. Und vielleicht sollte man es dann nicht übertreiben.
Bei Thor 3 war er super.
Genau, so wie er da war, war er super. So wie er hier ist, finde ich ihn super. Und dass er dann auch nur in der ersten Episode eine größere Rolle hat und dann irgendwie auf seinem Heimatplaneten verlangt wird quasi.
Sehr convenient rausgeschrieben wird, völlig, völlig halbherzig.
aber ja, er fliegt ja dann nochmal zurück nach Sakaar, wo er auch in Thor 3 Ragnarok war und muss dann nochmal was klären. Also ja, diese ganze Hulk-Geschichte fand ich auch ziemlich gut, wie er dargestellt wird, dass er der Smart Hulk ist. Diese Phase mag ich ja auch.
Nee, der Smug Hulk.
Mag es das, oder Smug Hulk, ja. Genau.
Ich fand auch die Dynamik zwischen Maslany und Ruffalo da sehr cool. Ich finde, Serien haben viel zu selten schöne Cousinen-Cousins-Kombis. Und ich meine damit, also House of the Dragon hat das, aber das will ich eben nicht sehen, sondern ich will so wholesome Cousinen-Cousins-Sachen sehen, wie in dem Fall, wo die beiden sich so necken und keine Ahnung, das ist einfach so schön, wie sie da auf der Insel sich dann gegenseitig versuchen zu überbieten mit irgendwelchen Kraftakten und so weiter. Also das war echt ein super Einstieg. Eine Sache könnte man natürlich mal kritisch sehen oder hinterfragen, das würde mich interessieren, was du davon hältst. Also ich glaube, die Hulk-Story dreht sich ja größtenteils darum, dass er sein Leben lang, seitdem er da eben diesen anderen in seinem Kopf mit drin hat, dieses Monster, dass er das bekämpfen musste, um wieder die Überhand zu gewinnen und dem nicht ausgeliefert zu sein. Jen hingegen wird das einfach so jetzt geschenkt, dass sie von Anfang an die Kontrolle darüber hat. Also wie hast du das, manche würden ja behaupten, dass das irgendwie der gesamten Story von Hulk so ein bisschen das Drama aus dem so rausnimmt.
Ja, das ist ein kleines Marvel Cinematic Universe Problem. Das sehe ich auch bei Thor Love and Thunder, dass manchmal Humor mit Drama konterkariert wird. Und da ist halt die Frage, wie sehr es einen stört. Könnte einen auch stören bei Hulk, würde ich komplett verstehen. Und du hast recht. Aber der Punkt, den She-Hulk ja dann macht, ist, dass eine Frau oder viele Frauen in der Großstadt dann halt auch tatsächlich ihr ganzes Leben lang mit solchen Hürden zu kämpfen haben. Hauptsächlich sind es ja Männer, die ihnen das Leben schwer machen, die ihnen nachpfeifen, die ihnen nachstellen, die irgendwie anflirten ungefragt, sodass man irgendwie, wenn man überhaupt rausgehen möchte, nur so mit Hoodie oder mit sonst irgendwas in Lumpen rausgehen kann, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte. Also diese Komponente, die die Serie auch schon in der ersten, zweiten Folge aufmacht, die fand ich dann zum Beispiel sehr faszinierend. Und das finde ich auch, sollte den Kritikern, die irgendwie sagen, MCU oder ihr wird alles in die Wiege gelegt oder sie hat gar keine Probleme, den ich denen auch entgegenbringen würde. Das ist einfach insgesamt eine inhärente Konfliktsache ist, die Jennifer halt mitbringt. Und deswegen kann sie sich ja auch direkt kontrollieren nach der Transfusion und muss da nicht so einen langen, weiß nicht, 15 Jahre langen Struggle oder sowas wie Hulk vielleicht durchmachen, weil sie schon immer gestruggelt hat.
Das finde ich tatsächlich auch einfach eine gute Begründung in dem Fall und eben nicht einfach nur so, weil ja dann auch immer gesagt wird, ja, okay, jetzt ist hier wieder Feminismus vorgeschoben, da kann man nichts mehr sagen, Totschlagargument. Aber die Serie macht das ja nicht nur hier an dieser Stelle, diesen Punkt, sondern so wie Frauen die Welt anders wahrnehmen, leider als Männer, dass einfach sehr, sehr vieles viel, viel schwerer und oft auch gefährlicher ist, das ist ja wirklich ein Hauptpunkt in der Serie. Das ist nicht nur hier einmal kurz so reingespielt und dann ist gut, sondern das ist das, worauf die Serie auch mit als Hauptpunkt hinaus will. Deshalb war es für mich in dem Fall auch gut und auch Mark Ruffalo, wie er das spielt, er hört das, er weiß, okay, ich trete jetzt zurück, das passt und dementsprechend fand ich es eigentlich ganz gut gelöst, auch diesen Konflikt. Andererseits könnte man dann natürlich auch sagen, ein anderer Mann, Emil Blonsky, The Abomination, der ja auch zurückkehrt, Übrigens Tim Roth, ich liebe ihn. Also deshalb war für mich auch Folge 3 schon eines der Highlights. Der Mann ist hauptverantwortlich dafür, dass ich Psychologie studiert habe, wegen Lie to Me. Ah,
echt?
Deshalb, ich war damals besessen von der Serie. Okay. Und ja, Tim Roth, ich freue mich immer wieder, den zu sehen.
Mann, ein Herz für Klassiker Lie to Me, Bjarne.
Ja, gerne. Jedenfalls
ja, dieser Emil. Ihr habt's hier zuerst gehört.
Dieser Emil Blonsky, der hat ja auch herausgefunden, wie er das Monster in sich zähmen kann. Und er scheint es ja auch ziemlich gut zu beherrschen. Also warum hat Hike sich so schwer getan, wenn alle anderen das so easy hinkriegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und eine, über die ich noch gar nicht im MCU nachgedacht habe. Mhm. Wir sehen Hike ja auch gar nicht so viel strugglen. Wir haben ja da auch diverse Zeitsprünge gehabt wegen Endgame und Infinity War und sowas. Mhm. Und da hatte er ja dann diese Zeit, das Monster zu bändigen und irgendwie mit sich ins Reine zu kommen. Aber in den Comics haben wir es tatsächlich so, also Hulk ist wohl die Figur mit den meisten alternativen Persönlichkeiten überhaupt. Und da wird es dann auch manchmal zum Beispiel im Run von Paul Jenkins oder Bruce Jones so dargestellt, dass da diese ganzen Monster in ihm drin miteinander kämpfen. Also es gibt so einen Devil Hulk, es gibt den Joe Fixer Gangster Grauen Hulk, es gibt Savage Hulk, es gibt Professor Hulk, es gibt jetzt auch noch so ein Weltraumschiff Hulk, gerade im aktuellen Run von Donny Cates, glaube ich. Da ist ganz viel interner Konflikt immer bei dem Hulk und es ist meistens so, dann ist halt auch die Frage, ist Bruce oder der Hulk die dominante Persönlichkeit? Darf Banner rauskommen oder nicht? Manchmal verwandelt er sich ja über lange Strecken, auch wie hier jetzt im MCU gerade, einfach für immer in den Hulk, ohne sich zurückzuverwandeln. Ich glaube, wir haben Bruce auch, obwohl wir haben ihn doch schon in Shang-Chi in der Post-Credit-Szene als Bruce gesehen. Aber er ist halt in letzter Zeit tatsächlich sehr viel weniger in seiner menschlichen Gestalt zu sehen, was ja auch ein bisschen vielleicht über seinen Zustand vergeht, dass er sich deswegen nicht so antastbar machen kann, wenn er die ganze Zeit in seiner Professor-Hulk-Rolle ist. Also ich glaube, das sagt schon ein bisschen was psychologisch über ihn und seinen Zustand gerade aus. Und bei Tim Roth als Abomination, da habe ich mich ja die ganze Zeit über im Staffelverlauf gefragt, ist er wirklich geheilt oder nicht? Weil wir sehen immer wieder so durchblitzen, dass da vielleicht irgendwie doch noch was ist, dass er sich zu Abomination verwandelt, dass er dieses Speaker-Engagement annimmt, dass er von Wong halt rausgeholt wird für dieses Turnier da, aus was wir in Shang-Chi dann sehen. Und ich finde auch, er geht so ein bisschen er spricht so ein bisschen vergleichbar mit unserem Slattery? Nee, also die Figur heißt Slattery. Der ist auch in Shang-Chi dabei. Hat auch Gandhi gespielt.
Ach so, Ben
Kingsley, genau. Die beiden haben so einen ähnlichen Sprachduktus, wie ihre Figuren angelegt sind im MCU. So ein bisschen so sleazy, so ein bisschen British, so ein bisschen. das finde ich auch ganz witzig, wie das gestaltet ist.
Genau, also da haben wir eben diese zwei großen Figuren, die man im MCU schon kannte, Hulk und auch Abomination. Ich würde ganz gerne mal wissen, wer so von den neueren Figuren, die jetzt vielleicht auch extra oder in der Serie ihr MCU-Debüt gegeben haben, wer da so deine Highlights waren. Vielleicht auch die in der Anwaltskanzlei, es müssen ja auch keine Helden sein.
Ja, die Kollegen in der Anwaltskanzlei fand ich sehr gut. Also ihre, wie heißt die noch gleich, die eine Freundin sozusagen, die sie dann mit in die neue Kanzlei nimmt. Die ist ja ganz sympathisch. Wo ich ein bisschen in einem Irrtum unterlegen bin, ist, dass ich dachte, Titania wäre so ein bisschen eine zentrale Hauptfeindin. Ja. Also sie erscheint natürlich im Piloten, macht das Stunk im Gerichtssaal, dann macht sie natürlich den Lawsuit so in der Staffelhälfte ungefähr und kommt nochmal in der Hochzeitsfolge sehr dramatisch vor und kloppt sich mit She-Hulk. Aber so insgesamt ist Jamala Jamil ja schon so ein bisschen vergessenswert, würde ich fast sagen. Verschwendet, ist vielleicht auch ein gutes Wort, weil wir sie in The Good Place auch sehr gemocht haben mit ihrer oberflächlichen Art und Weise im Afterlife. Titania ist im Comic tatsächlich so eine Mitfeindin von She-Hulk, also die taucht da öfter mal auf, kriegt aber hier jetzt wenig Screentime, aber man möchte halt, glaube ich, auch einfach, oder die Autoren wollten halt auch einfach eher dieses bunte Potpourri bieten. Also deswegen haben sie dann halt auch so Deep Cut Hommages gemacht an irgendwie, was weiß ich, Mr. Immortal, der dann irgendwann auftaucht, oder
der ist auch großartig,
die super obskuren Figuren Al-Aguila und Manbull, die da in dem Retreat irgendwie, also der Stierkämpfer und der Stier, der irgendwie zufällig nur Beef haben, nicht weil sie irgendwie Stierkämpfer und Stier sind oder so. Und dann auch sowas wie die Wrecking Crew, die natürlich auch so Jennifer angreift. Also wir haben relativ viele obskure Figuren auch und dann später natürlich auch das greife vielleicht noch ein bisschen vor, aber sowas wie Leapfrog oder sowas.
Oh, ich liebe Leapfrog. Also da haben wir, das war fast mein Highlight, muss ich ehrlich sagen. Also Leapfrog. Ja. Genau sowas wollte ich mal sehen, so ein Trottel-Milliardärssohn, der sein Geld nutzt, anders als Tony Stark, um einfach ein richtig schlechter Superheld zu werden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aber ich habe jetzt halt gar nicht so richtig deine Frage beantwortet, weil natürlich ist der Supporting Cast in der Kanzlei ist okay und so, aber halt auch so ein bisschen nicht ganz so imposant wie jetzt solche obskuren Z-List-Schurken aus dem Marvel-Universum.
Ja, für mich tatsächlich waren die Kanzlei-Leute auch mit die Highlights. Also genau, die Assistentin Nikki ist natürlich super, die dann auch später da diesem Incel-Club unterwandert, zusammen auch mit Puck, gespielt von Josh Segarra, den ich
der
auch...
Der ist sehr cool, den mag ich auch aus Arrow.
Ja, der hat einfach, ich weiß nicht, hat so ein bisschen Energie wie Roy Kent aus Ted Lasso, nur ein bisschen unsicherer
in der Serie schon, Art.
Ja. Das fand ich richtig genial. Ich habe auch ein Herz für Lulu in der, glaube ich, von vielen nicht so gern gemochten Hochzeitsepisode, weil sie da aus Budgetgründen mal komplett Just Jen haben mussten, also She-Hulk. Ja. Obwohl, sie trat ja dann doch noch auf, muss man ehrlich sagen. Aber ja. Lulu wird gespielt von Patty Harrison, die eine meiner absoluten Lieblingskomikerin ist, unter anderem aus der fantastischen Netflix-Sketch-Show I Think You Should Leave, wo sie mit zwei der lustigsten Sketche hat, die ich überhaupt kenne. Deshalb... Ich fand eigentlich diese Leute, die gar keine Superhelden waren, auch teilweise ziemlich spannend. Und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass She-Hulk genauso gut funktioniert hätte, ganz ohne Superkräfte, was vielleicht so ein bisschen mein persönliches Ding ist, weil ich an denen nicht am meisten interessiert bin. Aber ich finde sie jetzt auch nicht störend.
Man merkt halt so ein bisschen, dass die Autorinnen auch gemerkt haben, vielleicht auch in der Post-Production oder im Entstehungsprozess, She-Hulk muss sein und ist schön und gut. Der Effekt ist jetzt nicht ganz so, wie wir uns gewünscht haben. Deswegen machen wir mal so viele Jen-Szenen und Tatjana Maslany-Szenen wie möglich sind. Also da gibt's ja dann auch so viel Dating und so diese ganzen Angelegenheiten und die Fälle und so. Natürlich wird im Gericht manchmal verlangt, dass sie zu She-Hulk wird und als solche erscheint und dann auch bei diesem Schneider sich Sachen einkauft und all sowas pipapo geschenkt. Aber ich finde, wenn man eine Tatjana Maslany hat, dann sollte man auch Tatjana Maslany zeigen und das machen sie ja auch oft genug, finde ich. Und die Maslany-Parts und die Civilian-Parts, also ich finde beides gut tatsächlich. Also ich mag die Serie einfach, ich weiß nicht. Es gibt, ich verstehe diese ganzen Hater nicht und deswegen habe ich ja auch nochmal diese ausführliche Staffel-Review nachgeschoben, weil ich einfach auch nochmal so ein Plädoyer machen wollte für die Serie, dass man der Serie eine Chance gibt und dass man sie nicht aufgrund eines Trailers oder vielleicht aufgrund eines Piloten, der noch nicht so ganz überzeugend war für manche. Mich hat er ja schon direkt einkassiert, weil ich ja großer Hulk-Fan bin. Aber deswegen sollte man der Serie einfach eine Chance geben. Ja. Weil sie eben auch so Mut wagt und irgendwie Mut zur Obskurität, Mut zum Deep Cut, Mut zur Meta-Ebene und all sowas mit dabei.
Und auch ein bisschen Mut zur Ziellosigkeit. Das muss man ja, das ist ja einer der Vorwürfe, dass alles sehr, sehr ziellos ist. Du hast es schon gesagt, zum Beispiel der Charakter Titania, die da auch wirklich gleich in der ersten Episode in den Gerichtssaal so reincrasht wie der Kool-Aid-Mann und man nicht so mal weiß, was sie da jetzt wollte. Genau. Und es wird ja auch nie aufgeklärt. Hat sie da jetzt irgendwelche Konsequenzen für bekommen? Anscheinend nicht, weil dann kommt sie später nochmal zurück und macht irgendwie so einen komischen Lizenzklageschritt gegen She-Hulk, dass sie dann diesen Namen She-Hulk auf einmal sich patentieren lassen hat, den Jen eigentlich selber auch gar nicht haben will. Das war, und dann, also vor allem im Finale kulminiert das ja auch so ein bisschen, dass die Serie selber sich eingesteht, dass das jetzt alles irgendwie zu nichts wirklich sinnvollen hier hinläuft und genau diese Cleverness, dass sie das eben auch wissen.
Oder ist das die große Kunst in der Struktur, dass man, also es ist ja, also es kann ja kein Lucky Accident sein, dass sie auf sowas hinsteuern. Das war ja schon in gewisser Weise, also die Planlosigkeit ist ja schon geplant in dem
Sinne. Genau, Thema, weißt du? Genau.
Ja. Und das ist auch schon ein Kunststück, was man vollbringen muss.
Ja, sie passt auch perfekt zu dem Charme dieser Serie. Es ist ein bisschen chaotisch, so wie auch She-Hulk oder Jen besonders selber ein bisschen chaotisch ist. Und da finde ich, das hat auch Tatjana Maslany, die ich jetzt vorher in einer komödiantischen Rolle noch gar nicht erlebt habe, super gemacht, dass sie immer so ein bisschen dieses chaotische, sehr liebenswürdige auch ausstrahlt, dass sie dann auch fast der interessanteste Aspekt der Serie immer diese Unsicherheit hat. Ist Just Jen, also sie selbst, jetzt eigentlich genug? Oder mögen die Leute sie nur als She-Hulk, dass sie dann irgendwann auch zu ihrer eigenen Charme fast nur noch als She-Hulk auftritt, weil sie einfach merkt, damit kommt sie irgendwie besser durchs Leben. Das ist ja eigentlich auch eine sehr tragische Sache, was dann auch gruppentherapeutisch sehr schön aufarbeitet wird da bei Emil Blonsky und seiner kleinen Selbsthilfegruppe mit Porcupine und so. Eine der lustigsten Szenen mit dem Vampir-Dude oder der eigentlich gar kein Vampir ist, glaube ich. Hab's nicht ganz
Sarah
verstanden.
Saracen? Meinst du den?
Ja. Ja. Ist der jetzt ein Vampir oder nicht? Was sagt der Kanon?
Wer weiß es. Ich glaube, der ist in einer Ausgabe irgendwo aufgetaucht, in einem obskuren Titel oder so. Also, ja.
Also die Staffel ist, muss man sagen, ein ziemlicher Mess, aber genau so sollte es auch sein, glaube ich. Deshalb kann ich damit ziemlich gut leben und es gibt einfach so viele kleine Highlights. Für mich übrigens auch die Folge 8 sehr, sehr stark, vielleicht die stärkste sogar, nicht nur, weil da der Leapfrog auftaucht, Ribbit und Ribbit. Da haben wir ja nämlich dann auch noch einen anderen Aspekt, der da dazu kommt, wo wir unbedingt drüber reden müssen. Daredevil, wie hat dir das gefallen, wie sie den reingebracht haben? Hat dich das überrascht mit deinem Comic-Wissen und ja, shippst du die beiden jetzt?
Ja. I'm here for it.
Aber shippst du auch seinen gelben Helm? Sein Senf.
Ja, das ist tatsächlich First Appearance Daredevil. Also so ist sein erstes Auftreten in der Comicvorlage von 1961-62. So war dann irgendwie so ganze 7 Ausgaben, Bjarne. Also das hat sich richtig durchgesetzt. Und dann gab es, glaube ich, 400 Ausgaben lang das klassische rote Kostüm mit dem DD auf der Brust und dann später auch nochmal so ein schwarzes. In den 90ern musste alles Dark and Moody sein. Da gab es nochmal ein dunkleres Kostüm. Bei Shadowland gab es auch nochmal ein schwarzes Kostüm, als er Hell's Kitchen übernommen hat, als Kingpin, Spoiler. tatsächlich finde ich auch hier wieder Mut zur Andersartigkeit, Mut, eine Figur neu zu interpretieren, wie es die Comics auch die ganze Zeit machen, wenn ein Kreativteam wechselt, weil jeder Autor bringt seinen eigenen Ansatz mit, bringt seinen eigenen Ton mit, bringt seinen eigenen Humor oder seine Ernsthaftigkeit mit und genau das machen sie hier bei Daredevil. Also es ist der gleiche Schauspieler aus der Netflix-Serie mit 3 Staffeln und Defenders, Charlie Cox als Matt Murdock, der wieder auftaucht. Es ist im Kern die gleiche Figur, es ist aber eine fröhlichere Figur. Und wenn man 3 Staffeln lang Dark and Broody Daredevil bei Netflix gesehen hat, könnte es erstmal ein Kulturschock sein. Mhm. Aber man hat ja immer noch diese 3 Staffeln, kann immer zu denen zurückgehen, kann sie nochmal rewatchen, plus Defenders, was man wahrscheinlich nicht rewatchen würde, weil es nicht so gut ist. Aber es ist alles da. Und nun, nachdem Matt Murdock in Spider-Man No Way Home sein Comeback gefeiert hat, ist Charlie Cox halt voll integriert jetzt ins Marvel-Universum, kriegt bei Disney Plus 2024 mit Daredevil Born Again seine eigene 18-teilige Serie, wobei ich mich frage, 18 Teile, wow, warum so eine riesige Order, aber wir haben schon Vertrauen in euch. Und tatsächlich ist dieser Daredevil für mich so ein bisschen so wie derjenige, der gezeigt wird in dem Run von Mark Waid und Marcus Martin, der sehr farbenfroh ist, der sehr explosiv ist, der sehr popartig ist, der einen sorgenfeierigen Matt Murdock zeigt, weil natürlich ist es eine der tragischsten Figuren, der immer wieder so Verlust hat, der Catholic Girl, Guilt mitbringt, also so eine katholische Schuld und so eine Schwere mit sich bringt. Und hier in einer fröhlichen, sexy,
ist Daredevil Fax. Ja.
Genau, das ist Daredevil Fax einfach. Und Jennifer does as well. Und das passt irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht, ob es dieses Pairing in den Comics tatsächlich so schon mal gab, weil beide hatten schon sehr viele Leute. Jennifer hatte irgendwie Juggernaut und hast du nicht gesehen.
Wirklich?
Daredevil hatte Natasha, hatte Typhoid Mary, hatte irgendwie Echo, hatte Karen. Der hatte sie alle. Das sind beides in Anführungszeichen Marvel-Huren sozusagen, die sehr viel herumkommen im Bett.
Und Slutschen.
In Anführungszeichen habe ich gesagt. Nein, no shame. King shame hier bei mir. Und deswegen finde ich das so als Pairing überraschend, aber irgendwie auch, ich schippe es.
Es ist überraschend, weil es sind, glaube ich, die einzigen beiden Superhelden, die auch beide Anwälte sind. Überraschend ist es vielleicht durch die Distanz, weil er ja eigentlich in New York ist und sie in L.A., also da liegt ja ein ganzes Land dazwischen, aber convenienterweise reist er dann immer mal wieder
aus. Er kann auch aus dem Himmel fallen oder so.
Genau. Aber für mich war es auch richtig cool. Daredevil, ja, also diese Kombination der beiden hat funktioniert und es passt ja auch inhaltlich wieder total, weil wir haben ja in diesen sehr frustrierenden Dating-Erlebnissen von Jen erlebt, dass die Leute entweder nur She-Hike lieben, aber nicht sie. Oder, ja gut, irgendwie aus irgendeinem Grund liebt anscheinend niemand Jen, was völlig unglaubwürdig ist, weil sie von Tatjana Maslany gespielt wird und eine erfolgreiche Anwältin ist und alles. Aber in dem Fall hat sie eben einen Mann gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich anfangen zu daten oder so, aber die passen einfach gut zusammen, weil er kennt beide ihre Welten. Er ist weiterhin auch ein Superheld und er ist auch ein Anwalt. Deshalb, es passt wie die Faust aufs Auge. Ich fand's auch super. Ein super Pairing und wie gesagt, endlich gibt es sowas auch mal bei Marvel. Also ganz ehrlich, das war immer ein bisschen so ein Elefant im Raum, ein Hulk im Raum, wenn da die Avengers alle abgehängt haben, alles junge, sexy Menschen, die den ganzen Tag irgendwie krasse Adrenalinabenteuer erleben, kann man mir nicht erzählen, dass da nicht mehr läuft zwischen denen. Und jetzt haben wir das endlich.
Genau, Kevin Feige, wo ist der Marvel Hero-Gasm? Also nein, also sowas wird es wahrscheinlich nicht geben. Da ist She-Hulk schon das höchste der Gefühle, was Sexy Time angeht, aber tatsächlich sehr überfällig, dass das mal passiert ist. Und auch so die Hommage an die Korridor-Szene aus der Netflix-Serie, die dann bei der Fight-Szene reingebaut wird, wo dann She-Hulk einfach alles zersmasht, als sie dann auftaucht und so. Und insgesamt auch so, wie die Choreografie war, hat mir ziemlich gut gefallen, auch so bei den Kampfszenen und so, das Team-Up. Natürlich Leapfrog auch mit seinem Fail, was so den Treibstoff angeht, den er für sein Kostüm benutzt und der anschließende Gerichtsprozess und alles. Also auch das fand ich wiederum sehr, sehr sehenswert und sehr witzig.
Ja, wir kommen ja gleich nochmal kurz zum Finale, worüber wir unbedingt sprechen müssen. Ich wollte dich aber vorher noch einmal, wenn wir jetzt den ganzen anderen Teil der Staffel abschließen, nochmal fragen, was so vielleicht dein Lieblings-Easter Egg war, was vielleicht Leute, die nicht so tief drin stecken wie ich oder auch andere ZuhörerInnen nicht gesehen haben könnten.
Na, es ist schon sehr offensichtlich. Also es ist dann kein Easter Egg, aber in dem Intro zur 9. Episode wird halt eine Hommage gemacht an die uralte TV-Serie The Incredible Hulk mit Bill Bixby und Lou Ferrigno. Und dann ist halt Jen in der Titelsequenz zu sehen und auch so dieser Oldschool-Sprecher und so. Und dann eine Person in grünem Make-up, in Bodybuilding-Muskelmontur, die dann Lou Ferrigno ersetzt. Und das ist vielleicht sogar tatsächlich ein Make-up, denn ich habe Behind the Scenes gesehen, es ist keine Frau, die diese grüne Person spielt, sondern es ist ein Mann. Und das ist irgendwie auch ganz witzig. Ich finde es schade, dass man keine Frau gefunden hat, deswegen vielleicht nur so, dass die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber das ist irgendwie noch witziger fast, dass es dann auch wieder ein Mann ist, der diese Rolle einnimmt, weil das auch damals in den Oldschool-Produktionen meistens ja dann oft so war, wenn irgendwie, wie bei Spaceballs zu sehen, wenn dann irgendwie eine Frau einen Stunt machen musste, dass dann ein Mann in irgendwie einer Perücke oder so zu sehen war. Und bei dir, was hast du? Hast du da vielleicht noch irgendwie?
Ich bin ja blind für Easter Eggs, weil ich verstehe nur das, was man mir ausbuchstabiert, wenn es um Marvel geht. Ich kenne natürlich die ganzen Anspielungen nicht, obwohl ich gehört habe, dass es auch irgendwas bezüglich Wolverine gegeben haben könnte. Ich weiß nicht, ob du das da irgendwie noch was zu sagen kannst.
Im Finale erwähnt sie ja, wann macht ihr eigentlich mal die X-Men? Das ist ja auch so eine kleine Anspielung, die es dann gab. Mr. Immortal ist noch ein Deep Cut in die Richtung, weil Mr. Immortal ist auch ein Mutant in den Comics und den haben wir nur kurz erwähnt. Sein Gimmick war ja, dass er Heiratsschwindler ist und seinen Tod vortäuschen kann, um dann die Frauen nicht auszuzahlen und dann halt immer wieder die Biege macht. Also das ist
aber er liebt sie noch alle.
Ja, genau.
Ja, das Finale. Da musste ich echt lange nachdenken, ob ich sowas in der Art schon mal in einer Serie gesehen habe. Eine komplette Destruktion oder wie nennt man das so, Sezierung der eigenen Serie. Wir gehen hinter die Kulissen. Also She-Hulk merkt am Ende, als sie diesen Incel-Club dort crasht, der sie online hatet, so wie es auch im echten Leben anscheinend passiert, merkt sie, irgendwie macht das jetzt ja alles keinen Sinn mehr. Dieser komische Todd, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, weil er auch als Hauptschurke dann am Ende nicht taugt, wie sie selber feststellt, den findet sie nicht würdig als Endgegner und deshalb beschließt sie einfach, die vierte Wand zu smashen und dem Writers Room einen Besuch abzustatten. Und da wollte ich dich fragen, sind das wirklich die echten Autorinnen, die wir da sehen in dem Raum?
Also ich glaube schon. Also wir sehen auf jeden Fall Gao und ich glaube, die Regisseurinnen sehen wir da auch.
Krass.
Ich bin mir jetzt nicht sicher bei allen, aber da passt nämlich ein Easter Egg dazu. Mhm. Was ich nämlich weiß, ich war ja mal zu Moana bzw. Vaiana in Burbank und der Campus, durch den Jennifer da läuft, das ist tatsächlich der Disney Campus in New York, wo halt die Walt Disney Studios sind, wo das Archiv ist, wo Leute tatsächlich an Filmen und Werken arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob auch für She-Hulk, weil ich glaube, das ist teilweise, findet teilweise in Atlanta und Co. statt, aber vielleicht für B-Roll war man dann tatsächlich da oder hat es nachgebaut oder sowas. Aber das ist zum Beispiel dann auch so ein interessantes Ding.
Genau, und wir haben ja davor, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, diesen Moment, wo sie durch diese Disney Plus, durch das Menü da so ausbricht, aus ihrer kleinen Kachel. Und das war, glaube ich, auch eine Anspielung an die Comics, ne? Also wo sie eben auch immer aus den Kacheln so raussteigt oder die nächste Kachel einfach kommentiert oder dann da irgendwie so rüberhüpft, um da zu intervenieren und so.
Genau, das gibt's auch in den Comics, dass sie mal aus dem Cover raushüpft oder so und den Leser fragt, ja, was wollt ihr hier eigentlich noch, sowas in die Richtung.
Fand ich eine super elegante Lösung, das so auf VOD umzumünzen, dass man eben da dieses Disney-Menü sieht. Das ist einfach ein sehr cleverer Einfall. Und dann natürlich das Highlight, wir lernen den Marvel-Master Kevin kennen, aber nicht etwa Kevin Feige, sondern K-E-V-I-N.
Ja. Ja.
Da ist dir wahrscheinlich dein kleines Comic-Brain einfach mal implodiert, oder?
Ich fand es schon ganz witzig. Ich habe die Folge tatsächlich mit Untertiteln gesehen und habe mich schon gewundert. Die haben da von Anfang an mit Punkten gesprochen und sie hat dann halt ohne Punkte erwidert. Das hat so ein bisschen schon gezeigt, dass da irgendein Braten am Köcheln ist, der vielleicht noch einen Twist mit sich bringt. Aber ja, diese ganze Sache, dass man dieses klassische Marvel-Finale nicht möchte, wo irgendwie Strahlen in den Himmel ragen, alle sich kloppen oder überraschende Comebacks gegeben werden, das finde ich als Idee schon ziemlich grandios. Also Das ist schon ein gutes Ding. Es gibt natürlich sowas wie, mir fällt jetzt ein, als Meta-Sache Funny Games, wo an einer Stelle zum Beispiel ein Mord geschieht und der Mörder dann zurückspult und das doch nochmal geschehen lässt. Also solche Spiele mit der Meta-Ebene gibt es natürlich durchaus, aber so, dass man jetzt hinter die Kulissen geht und so, das ist, glaube ich, tatsächlich eher selten.
Die Simpsons natürlich, die alles schon gemacht haben, da gab es das auch ab und zu, dass sie so ein bisschen dann sich über den Sender Fox lustig gemacht haben und die eigene Programmplanung und so, aber so ausführlich haben wir es, glaube ich, wirklich noch nicht gesehen wahrscheinlich.
Im Comic gibt es bei den Fantastic Four tatsächlich einen Story-Arc, da treffen die Fantastic Four auf Gott. Und es ist nicht der normale Gott, sondern es ist einer mit einem Zeichenstift und dann treffen sie auf Jack Kirby. Also das ist da auch eine Metaebene, die dort präsentiert wird im Run von, ich glaube, es ist Mark Waid und Mike Waringo aus den 2000ern.
Ich habe ja auch gelesen, dass Kevin Feige auch natürlich, die mussten ihn, denke ich, fragen, ob sie ihn da so durch den Kakao ziehen können.
Feedback auch gegeben, klar.
Genau, seine einzige Rückmeldung, soweit ich das verstanden habe, war, dass sie dem Roboter oder diesem Gerät eben, was ihn da stellvertretend darstellt, keine Mütze aufsetzen sollen, weil Jessica Gao wollte eigentlich eine Mütze draufsetzen und er hat gesagt, nein, mach das bitte nicht.
Wären wir bei David Lynch und Twin Peaks oder so, dann wäre es eine Mütze mit so einem Stock oder sowas und einem Kaugummi, die dann von irgendwem gehalten wird mit so einem Boom-Mic oder sowas, aber das wäre dann noch die nächste Eskalationsstufe tatsächlich.
Und er hat wohl auch der Chefautorin Gao auch nahegelegt, dass sie gern wirklich was komplett Unerwartetes machen kann. Sie hatte in irgendeinem Interview eben beschrieben, dass es ihr schwer fiel, weil sie im Kopf immer wieder zu so einem typischen Marvel-Ende hintendiert hat, weil das einfach das ist, was man so erwarten würde. Und dann hat er ihr gesagt, nee, mach dich ruhig frei von diesen ganzen Erwartungshaltung, mach einfach das, worauf du Bock hast, was ich auch schon ziemlich cool finde, dass wirklich hier dieser Milliarden-Geschäftsführer kann natürlich auch wieder Teil der ganzen Promokampagne sein, dass sie so darstellen, hier, wir sind alle super cool, lässig und künstlerisch und so, aber ja, also wenn es so ist, dann finde ich das ziemlich respektabel, auch von Kevin Feige.
Bevor die Zuschriften kommen, mir ist gerade noch eingefallen, Deadpool 2, Spoiler, hat am Ende ja Cables Zeitmaschine und macht dann einige Sachen ungeschehen. Und mit dabei ist dann auch ein Metagag der anderen Sorte, nämlich wir sehen einen Ryan Reynolds, der das Skript von Green Lantern liest. Und wir sehen einen Ryan Reynolds als Proto-Deadpool, der den anderen Deadpool, also der zum Mordopfer des anderen normalen Deadpools wird. Also da gibt es natürlich auch sowas, wo dann nochmal in die Geschichte eingegriffen wird auf Metaebene, nur damit wir das vielleicht nochmal fürs Protokoll festgehalten haben. Aber natürlich ändert es jetzt oder schmälert es wenig an der guten Idee von She-Hulk, die wir halt so auf diese Weise noch nicht gesehen haben.
Ich denke, das ist tatsächlich auch etwas, selbst wenn man gar kein Interesse an der Serie oder an Marvel hat, kann man sich diese letzten paar Minuten von der Show durchaus mal geben, einfach weil das so ein interessantes Experiment ist, was im Fernsehen irgendwie neu ist auf eine Art wieder. Und das ist ja überhaupt schon immer etwas sehr Seltenes geworden, dass Serien noch was ganz Neues machen können heutzutage, nachdem schon alles gemacht wurde. Du hast ja gerade nochmal Deadpool aufs Parkett zurückgeholt. Da wäre mir noch ein Punkt zu eingefallen, weil ja immer dieser Vergleich natürlich kommt, She-Hulk sei nicht so lustig wie Deadpool, sie versuche das Gleiche hier mit den vierte Wand-Brüchen und so. Wir haben ja schon gesagt, sie hat es eigentlich erfunden. Kann natürlich sein, dass er es vielleicht doch besser macht, weil Ryan Reynolds auch einfach ein geborener Komiker ist, während Tatjana Maslany hier so ein bisschen ihr gewohntes Gefilde verlässt. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Darbietung, finde es also sehr positiv überrascht gewesen, dass sie dieses Comedic Timing auch hat. Aber eine Sache, die man auch unbedingt erwähnen muss, ist, sie hat es natürlich auch viel schwerer, ne? Weil sie hat hier kein R-Rated-Witz-Programm, so wie bei Deadpool, der halt wirklich auch mal unter die Gürtellinie gehen kann. Sie muss hier immer schön familienfreundlich uns zum Lachen bringen und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung auch für die Writer.
Und Ryan Reynolds hat auch nochmal als Produzent ein bisschen mehr Vogelfreiheit mit der Figur, dass er da nochmal direkteren Input haben kann. Und da wird ja auch viel improvisiert und sowas und nochmal in alternativen Takes reingemacht und so. Und dann haben sie irgendwie für einen Gag 20 Takes oder so, wie man auf den DVDs sehen kann. Ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen da, aber beide haben halt ihre Daseinsberechtigung, finde ich.
Und generell, wir hatten schon ab und zu angedeutet, es ist einfach so ein Power-Move von Jessica Gao und Kollegen, dass sie alles vorhergesehen haben, was kommen würde. Sie wussten ja schon, okay, wir adaptieren jetzt She-Hulk. Es wird einfach einen Backlash geben online, weil einfach so das Internet funktioniert. Wir hatten hier Female Ghostbusters und so. Sobald irgendetwas den Stempel Female bekommt, ist einfach da so eine Online-Army schon am Start, die dann natürlich auch schon bei IMDb hier das Rating in den Keller zieht, obwohl sie es gar nicht gesehen haben. Ich habe teilweise auch bei YouTube Video-Essays gesehen, wenn die sich überhaupt so nennen können, wo Leute ihre Meinung zu der Serie gegeben haben und einfach so mal im Nebensatz erwähnen, dass sie sie gar nicht geschaut haben oder nur so den Trailer. Das ist unfassbar und ich finde es einfach so cool, dass eben sie das antizipiert haben und dann einfach direkt so gegen sie austeilen, quasi so prophylaktisch sie wirklich an der Nase herumführen, auch genau die Argumente dort replizieren, die natürlich kommen, so das alte typische, ja, sie münzen jetzt einfach nur alles auf Frauen um und es geht hier jetzt um Feminismus und so. Es ist Wort für Wort genau das, was wir jetzt auch hier in der Serie sehen, was wir in der Realität erleben.
Und halt bei dem Prozess von Abomination auch, dass sie diesen Punkt nochmal machen, als die Jury dann nochmal sagt, ey, hat der Typ nicht ein Verbrechen begangen? Und dass sie ihn dann nochmal wieder zur Verantwortung ziehen. Also es ist schon alles ziemlich clever, was ziemlich clever, was da im Drehbuch steht. Aber ja, auch diese ganze Incel-Sache, diese Hulkling-Intelligenzia-Online-Community-Sache, die dann Stenkert gegen eine prominente, öffentlich bekannte Superheldin. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Manche haben ja auch Geheimidentitäten oder eben nicht. Und dieses Spiel mit der Geheimidentität oder eben nicht ist ja dann auch manchmal in den Comics dann noch so eine Sache. Vor allem bei Spider-Man, was ja dann auch in dem letzten Film dann nochmal eine zentrale Rolle spielte. Und hier halt mit der öffentlichen Person, die als Anwältin beruflich tätig ist und dann es nochmal vielleicht doppelt schwer hat, wenn dann irgendwie ein Online-Mob ihr entgegentritt. Aber dann, und natürlich auch dieses unfassbare Ding in der achten Folge am Ende, wo ihr Sextape einfach geleakt wird. Das ist halt für mich so der Moment, der irgendwie mein Herz gebrochen hat. Und dann war ich ein bisschen überrascht, wie es einen kleinen Sprung gab in der neunten Episode. Das war vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, wo ich mir dachte, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein zu ernstes Thema, um es dann einfach so weiterhin zu übergehen, ohne weitere Konsequenzen.
Letzte Frage, die wir vielleicht noch klären müssen. Staffel 2, ja oder nein? Und diese ganze Scar-Problematik.
Wer ist Scar?
Der Schurke aus der König der Löwen. Nein. Also ich würde gerne eine zweite Staffel sehen. Ich habe aber jetzt auch schon ein bisschen was davon gelesen, dass es noch gar nicht so klar ist, ob es denn eine zweite Staffel geben kann oder nicht. Das ist ja bei diesen ganzen Disney-Plus-Serien nicht unbedingt garantiert. Moon Knight ist ja auch offen. Miss Marvel hat bisher auch noch keine Verlängerung bekommen. Loki ist in die zweite Staffel gegangen. What If auch. Aber Falcon and the Winter Soldier, WandaVision waren dann tatsächlich eher so Miniserienkategorien. Aber ich persönlich hätte nichts gegen eine zweite Staffel auf jeden Fall.
Ja, also genau. Ich denke, damit sind wir dann auch schon beim Fazit. Wir haben schon oft genug, glaube ich, eine Empfehlung ausgesprochen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zu She-Hulk?
Ja, Scar wollte ich jetzt noch anwählen. Wir sehen ja, dass Bruce Banner beim Familienpicknick zurückkommt, alle kriegen ein Happy End, die Bösen haben ihren Prozess bekommen oder kriegen noch ihren Prozess und wir sehen die Familie von Jen, die dann irgendwie grillt und eine gute Zeit hat und Matt, der gerade aus dem Himmel gefallen ist, nimmt daran teil. Die Familie ist so ein bisschen inappropriate die ganze Zeit so und versucht die beiden so ein bisschen zu erfahren, was sie so im Bett treiben und hast du nicht gesehen und dann taucht irgendwann Bruce auf zusammen mit einem anderen grünen Menschen oder Alien und tatsächlich ist das Scar, den kennt man aus den Comics natürlich auch. Es ist der Sohn von Hulk, den er auf Sakaar gezeugt hat mit einer Person oder mit einem Alien. Und der wird in den Comics natürlich auch zum Hulk und kämpft sich dadurch. Wie es jetzt hier im MCU ist, muss man mal abwarten. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Er könnte für die Young Avengers die Figur Hulkling ergänzen oder ersetzen, die, glaube ich, sonst nicht leicht in MCU einzuführen wäre, weil es so ein gestaltwandelnder Skrull ist, glaube ich, im Endeffekt. Könnte man natürlich auch über Secret Invasion machen. Vielleicht gibt es dann auch beide Figuren. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, er wird dann in den Young Avengers einfach den Platz einnehmen, den sonst Hulkling gehabt hätte. Und wird deswegen auch wie so andere Nachwuchscharaktere wie Tommy und der andere Sohn von Wanda oder Miss Marvel oder America Chavez und wie sie nicht alle heißen, der Captain America, Enkel von dem Ur-Captain America, Elijah Bradley, die alle werden dann irgendwann nochmal, Hawkeye, Kate Bishop werden alle nochmal in den Young Avengers dann wahrscheinlich auftauchen, was aber bisher weder auf der Comic-Con noch bei der D23 irgendwie angekündigt wurde. Also ich bin gespannt, wie sie das dann machen.
Sehr cool, genau. Und wahrscheinlich werden wir auch She-Hulk jetzt in einigen Marvel-Filmen sehen, hin und wieder, könnte ich mir vorstellen. Lassen wir uns überraschen. Ja, schreibt uns dann auch bitte gerne, was ihr so von dieser Staffel gehalten habt, ob sie euch gut gefallen hat, an podcast@serienjunkies.de. Adam, kann man dich auch bei Twitter irgendwo erreichen direkt?
Natürlich, ich bin Awesome Arndt bei Twitter oder Instagram, wo ich manchmal Hunde poste, Actionfiguren, Comic-Stuff oder sonst irgendwas.
Premium-Content.
Genau, wenn ihr noch weitere Lesehinweise wollt, da könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ich habe schon den einen oder anderen mal geholfen, was so Comics zu Kinofilmen oder Serien angeht. Also sowas mache ich immer gerne. Und dich, Bjarne, wo findet man dich da?
Super, mich findet ihr unter dem Handle Bojack Bockman, gerade sehr viel Hot D, House of the Dragon Content natürlich.
Hot was D jetzt auch Content. Zu Ende geht.
Genau, und ich habe in der letzten Hot D Podcast Folge ja so ein bisschen einen Kampf mit Mario Barth, mit dessen Podcast angesagt, weil wir bei Spotify gerade hinter dem stehen und das wurmt mich. Also wenn ihr mögt, bitte, bitte gebt uns 5 Sterne bei Spotify, damit wir diese Schmach vergessen machen können, dass wir hinter Mario Barth stehen. Liebe Grüße und gerne auch bei iTunes natürlich und ja, vielen Dank, Adam. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über She-Hulk zu sprechen. Auch danke, dass du mich überhaupt erst dazu gebracht hast, das zu schauen, weil ich ja so als Marvel-Muffel manchmal auch dann vielleicht die ein oder andere Perle auslasse. Deshalb vielen Dank auch nochmal an dich.
Ich hatte auch sehr viel Spaß. Die Unterhaltung war sehr ertragreich und mir sind noch Sachen eingefallen, die mir davor gar nicht so aufgefallen sind. Vielen Dank auch dafür. Auch, dass du der Serie eine Chance gegeben hast und meinem Plädoyer gefolgt bist. Ich wünsche, dass es noch mehr Leute machen und die Abenteuer von Jen Walters für sich entdecken, denn die Serie ist schon durchaus eine kleine Perle im Marvel-Portfolio, würde ich sagen. Also einfach mal reingucken, wenn ihr bisher noch nicht überzeugt wart.
Alles klar. Und damit und bleibt uns nur noch eines zu sagen, ja. Ribbit and Rippit.
Genau, ich wollte noch die anderen Podcasts erwähnen, die wir auch im Archiv haben. Hört ganz viel Lord of the Dragons. Nee, was? Wie heißt das?
Lord House of the Dragons. Dragons of Power. Rings of genau. Dragons.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, ihr wisst schon. Also guckt einfach ins Serienjunkies Archiv.
Alles klar.
Ribbit.
Macht's gut.
And zip it.
Rip it. Ciao.
Ciao.